im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
Das ist alles bla bla bla, ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast.
Zurück bei From Coach to Coach, zurück bei Episode 6 der dritten Staffel beim Fußballtrainer-Podcast, wo sich alles um das Trainersein im Ausland dreht. Und anders als bei den ersten beiden Gästen geht es bei Thomas Brodaric nicht um ein konkretes Land, sondern um super viele. Denn er nennt sich selbst globaler Trainer, nicht Weltenbummler, so möchte er nicht bezeichnet werden, sondern als globaler Trainer mit vielen verschiedenen Erfahrungen, über die wir auch schon in Teil 1 gesprochen haben, vor allem über seine Stationen in Albanien, aber auch in Indien, über Erfahrungen, über Scouting, Plätze und. Und wir haben die Teil 1 der Podcast-Aufnahme damit abgeschlossen, nochmal darüber zu reden, wie kommt man eigentlich dazu, Trainer in Jenin oder Trainer in Vlasnia zu werden. Und mich würde immer interessieren, erzähl doch mal, gerade in Indien, wie kam da der Kontakt zustande? Wie bist du da hingekommen? Wie kam es dann überhaupt zu einem ersten Gespräch? Ist das alles so gewesen, wie es auch in Deutschland gewesen ist oder komplett unterschiedlich?
Was für eine Frage, Dominik. Also der Fußball funktioniert wirklich manchmal total merkwürdig. Das heißt ja nicht nur, weil ich jetzt einen gewissen Namen habe, komme ich auf gewisse Positionen, sondern das Know-how muss da sein. Und ich glaube, du musst auch vermitteln können. Ne? Vermitteln können, gutes Netzwerk haben und die Leute halt dazu begeistern, gemeinsame Wege zu gehen. Und ich glaube, dass ich halt vieles verkörper. Ich war ja früher Spieler. Das hilft natürlich, dann auch überhaupt zu einem Kontakt zu kommen. Aber ich habe halt auch als Trainer unheimlich viel investiert. Ich war im oberen Amateurbereich, ich war in den NLZs, ich war jetzt im Ausland und habe meine Erfahrungen gesammelt und dabei musst du schon einen gewissen guten Plan haben und am besten natürlich erfolgreich sein. So, und dann baut sich dein CV auf für gewisse Märkte. Und irgendwann habe ich mir dann halt gesagt, während der Pandemie, wo es in Deutschland wirklich unheimlich schwer war, dann wirklich auf gute Positionen zu kommen, dass ich halt ins Ausland gehe. Und wenn du halt aus dem deutschen Markt rausgehst, dann wieder zurückzukommen, ist ein bisschen schwierig. Ich sage nicht, dass es nicht mehr geht, aber halt ist es schwieriger, muss ein bisschen eine andere Strategie fahren, ein bisschen mehr Lobbyarbeit betreiben. Aber der Fußball wird ja nicht nur in Deutschland gespielt. So habe ich mir halt ein Netzwerk erarbeitet und aufgebaut und bin jetzt halt ein Trainer, der in unterschiedlichen Märkten jetzt schon gearbeitet hat. Und wichtig ist, glaube ich, dass es Menschen gibt, mit denen du so kommunizierst und auch deine Ziele auch halt auch wissen. Und dann brauchst du natürlich in bester Hand dann ein gewisses Management oder du machst es halt alleine. Wenn du es alleine machst, dann musst du halt schon sehr, sehr gut dann strukturiert sein, gutes Netzwerk haben, aber auch wenn dein Management für dich arbeitet, die müssen ja auch wissen, was möchtest du, wo willst du hin und was bist du für ein Trainertyp. Und ich höre mir halt auch vieles an. Und gerade jetzt so Albanien, Indien und Kuwait und jetzt auch wieder zurück nach Albanien, da habe ich mir etwas aufgebaut und die Leute wissen mich zu schätzen als Fachmann, als Mensch und sie wissen, sie können sich auf mich verlassen. Und dann redet man halt über Möglichkeiten, über Okkasionen, ja, und wenn es da gemeinsame Schnittmengen gibt, dann geht man dann in gewisse Gespräche rein. Es muss mich natürlich auch packen, es muss mich interessieren, ich muss die Motivation haben, dieses Projekt angehen zu wollen. Ich hatte in der Vergangenheit sicherlich auch Möglichkeiten ausgeschlagen, wo ich das Gefühl hatte, das passt halt einfach nicht. Albanien, Vlasnia, Traditionsverein, ihn wieder zurückzubringen auf internationale Bühne und Titel zu holen, habe ich geschafft. In Indien mit einem Verein, mit Chennai FC, der total wirklich coole Owner hat, aber es wirklich schwierig ist, gerade in der indischen Liga Erfolg zu generieren, wenn du nicht die besten Inder hast. Das hat mich dann auch dementsprechend sehr viel Substanz gekostet. Aber auch in Kuwait, wo ich mit sehr, sehr vielen Nationalspielern zu tun hatte, habe ich dort meine Fußstapfen hinterlassen. Wir waren auf Position 1. Wir haben mit dem Verein auch international gespielt und haben uns dann halt auch aus gewissen Gründen dann halt getrennt. Und dann habe ich halt mir dann irgendwann mal gesagt, gehe auf Altbewährtes zurück, bin dann nochmal nach Albanien gegangen und habe dort auch meine Fußstapfen wieder quasi gefunden und dort auch etwas Produktives hinterlassen und stehe jetzt quasi nach 5 Jahren Auslandserfahrung vor der Entscheidung, in welche Richtung soll es gehen.
Jetzt hast du noch mal so ein bisschen deinen Karriereweg skizziert. Mich würde aber auch mal konkreter interessieren: A, welche Tipps hast du jetzt? Nehmen wir mal an, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Oberliga-Regionalliga-Trainer bin, sage ich, habe unfassbar Bock auf eine Auslandserfahrung. Du hast ja schon gesagt, okay, dann geht es darum, ein CV zu haben, es rumzuschicken. Sagst du, es geht ohne Agenten in dem Fall gar nicht? Oder kann man auch einfach eine Mail rausschicken mit dem CV? Und versuchen, das so zu lösen. Und nimm uns auch gerne mal in Gespräche dann auch mit, wenn es zu dem Zeitpunkt der Gespräche kommt, was wichtig ist aus deiner Sicht, denn du hast ja jetzt viele Gespräche geführt, was du erzählst, um die Entscheidungsträger auch dann von dir als Trainer selbst zu überzeugen.
Du musst begeistern können. Das ist das Wichtigste. Begeistern können und einen klaren Plan haben, wie du erfolgreich sein kannst mit dem Verein. Und ich denke halt einfach, dass man selbstbewusst sein muss. Ohne Selbstbewusstsein wird schwierig. Einfach überzeugt sein, auch in den Abläufen. Das musst du natürlich auch antrainieren. Kommt auch darauf an, was für ein Typ du bist, ne? Und wenn du halt einfach auch immer sehr positiv bist ich sage so eine intrinsische Motivation mitbringst, das hilft dir definitiv dann auf deinem Weg zum Erfolg.
Versuch die Brücke auch zu schlagen zu einem anderen Thema. Und zwar, jetzt haben wir ein bisschen über die Gespräche gesprochen, aber auch den Weg dahin. Die Stationen von dir, die waren so, sagen wir mal, durchschnittlich 6, 12, 14 Monate lang, keine so lange Dauer. Aus deiner Sicht, wieso waren das immer so kurze Zeiten oder war es für dich gar nicht so kurz, weil sich das sehr, sehr intensiv anfühlte?
Es ist ja immer Wunschdenken, dass man eine Saison durchtrainieren darf, egal wie. Im Profibereich gibt es keine Mindestlaufzeit, sondern du bist ja auch abhängig von Resultaten, von Entwicklungen. Und das beste Beispiel, sag ich mal, gerade wo die Haltbarkeitsdauer eines Trainers gerade in Albanien nicht wirklich sehr lang ist, habe ich es tatsächlich geschafft, in Albanien sehr lange zu arbeiten. Und ja, man muss eigentlich immer von Station zu Station gewisse Dinge betrachten. In Indien war ich komplett ein ganzes Jahr. Da ist die Saison halt keine 11 oder 12 Monate, sondern nur 10 Monate. Ja. Tatsächlich in Kuwait war es ein kurzes Intermezzo, was ich auch im Nachgang sehr, sehr bedauere, aber auch der Verein, weil es dort eine Kurzschlussreaktion gegeben hat nach einer Niederlage. Haben sie mich dann geschmissen, was ihnen dann auch irgendwie leid getan hat. Das war eine Kurzschlussreaktion vom Präsidenten. Wir waren auf Position 1, waren noch international im AFC Cup vertreten. Und ja, das muss man halt einfach auch wissen. Es gibt Länder, die funktionieren anders. Die sind unstrukturiert, das sind etwas emotionaler. Und da muss man einfach auch gewisse Dinge akzeptieren, wie sie laufen. Darf man sich jetzt nicht im Nachgang dann hinterfragen, warum Dinge so gelaufen sind, sondern das ist dann wieder ein Erfahrungswert, den du wieder nutzen kannst für deine nächsten Stationen.
Nehmen wir Kuwait, haben wir gar nicht so groß drüber gesprochen. Ist Fußball die Sportart Nummer 1 dort oder welchen Stellenwert hat der Fußball in dieser Nation?
Ich hatte vorher auch über die arabischen Länder ein Stück weit gesprochen, gerade jetzt Katar. Emirate, Saudi-Arabien, Das sind so die Länder, die vielleicht jetzt größere Namen haben und größere Spielernamen. In Kuwait entwickelt sich das auch in die richtige Richtung, aber noch vor 2 Jahren, als ich in Kuwait war, habe ich gedacht, dass es dort professioneller vonstatten geht, dass die Spieler alle professionelle Verträge haben. Aber in Kuwait haben halt gerade die einheimischen Spieler alle noch Jobs. Ja, der eine ist Polizist, der andere arbeitet bei der Stadt, der andere ist Lehrer und du kannst die teilweise auch gar nicht den ganzen Tag nutzen. Die Profis, die aus dem Ausland kommen schon. Ja, und dann hast du schon wieder zwei Gesellschaften in der Kabine, wo du auch erstmal zurechtkommen musst und wo man auch das sehr, sehr gut handeln muss, dann auch als Trainer. Und auch die Erwartungshaltungen verschieben sich ein Stück weit. Da muss man sich halt sehr stark anpassen. Da habe ich auch draus gelernt und hätte vielleicht das eine oder andere auch anders gemacht, wenn ich jetzt ehrlich bin, so im Nachgang.
Was konkret?
Ja, ganz einfach. Gerade in den Sommermonaten lebt sich einfach gerade in arabischen Ländern anders. Dort wird es mehr oder weniger ab späten Nachmittag wird dort angefangen zu leben und zu schlafen wird ja erst dann quasi morgen in den Morgenstunden fängst du an dann ins Bett zu gehen, weil es einfach tagsüber viel zu heiß ist. Und du lebst dann quasi halt in einem anderen Rhythmus, in anderen Zeitperioden. Da kannst du nicht am Morgen um 10 Uhr eine Einheit ansetzen, wenn die morgens alle erst um 6 oder 7 Uhr ins Bett gehen. Ja, dann musst du dann einfach clever vorgehen. Dann musst du dann schauen, dass du halt statt 2 Einheiten eine Einheit pro Tag machst und die dann halt erst an den frühen Abendstunden machst. Am besten dann am späten Abend, gerade auch wegen der Temperatur. Und wenn man das halt weiß, dann kommst du halt dann auch besser, gerade auch mit den Einheimischen zurecht. Dann sind sie vielleicht ein bisschen zufriedener. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der es mag, viel zu trainieren. Ja, auch wenn es jetzt im Profifußball wirklich total normal ist, halt auch viel zu trainieren und sehr intensiv zu trainieren. Aber da musst du halt viel mit Auge arbeiten. Und da kann ich einfach auch aus meiner Erfahrung jetzt in Kuwait definitiv auch in meinen nächsten Stationen davon profitieren.
Inwieweit konntest du bei deinen Stationen einfach nur dich aufs Trainersein konzentrieren versus ich war eigentlich mehr als nur Trainer, weil ich musste auch Manager sein, ich musste Organisator sein. Wie war das, auch wie hat sich das vielleicht unterschieden von Station zu Station?
Gerade wenn du im Aufbau bist als Trainer, also Neustrukturierung, Neuaufbau, bist du eigentlich ein Mädchen für alles. Du bist ja nicht nur Trainer, sondern du bist ja der Vater, du bist der Konstrukteur, der Ingenieur, manchmal aber auch Kindermädchen. Und wenn du das verstehst, halt in deinem Job aufzugehen, dir nicht zu schade zu sein, da geht es auch gar nicht um Kompetenzüberschreitungen, sondern du musst schauen, dass du halt einfach dem Verein hilfst, dass du den Spielern dabei hilfst, sich weiterzuentwickeln. Und das sind nicht nur taktische Gespräche dabei, wie du dich auf das nächste Spiel vorbereitest, im individuellen, Gruppen- oder im mannschaftstaktischen Bereich, sondern da musst du die Spieler auch abholen. Ja? Haben sie Sorgen, haben sie Probleme, haben sie irgendwelche Dinge, die sie beschäftigt? Und da musst du sehr viele auch Einzelgespräche führen, um das überhaupt herauszufinden. Gerade in meiner letzten Station in Albanien, da war ich eigentlich viel mehr dran, mit den Jungs im Mindset zu arbeiten, dass ich sie in der Balance habe, als über Spiele zu sprechen. Und das habe ich gelernt. Das hat mir aber auch gezeigt, dass du sehr viel Credit gewinnst bei den Spielern, dass sie sehen, dass du nicht quasi nur der Trainer bist, der im sportlichen Bereich da ist, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und das hilft definitiv auch dir, den Spieler zu gewinnen, die Mannschaft zu gewinnen und die Spieler auch besser unter Kontrolle zu bekommen.
Ja, und einfach auch das Gefühl gibt, okay, der ist jetzt nicht einfach nur da, um hier Geld zu verdienen und seinen Job zu machen und danach irgendwo anders weiterzuarbeiten, sondern sich auf den Menschen, auf die Mannschaft einzulassen. Mich würde mal interessieren auch noch, kannst gerne auch von den verschiedenen Stationen erzählen, jetzt haben wir in Deutschland, wenn wir so, keine Ahnung, erste, zweite Bundesliga angucken, echt ein Staff aus Trainer, Co-Trainer, Videoanalyst, Scout und. Also da sind wir ja schon bei 20, 30 Personen, wenn wir mal den erweiterten Staff auch dazu nehmen. Wie ist es dort gewesen? Warst du, wie du eben gesagt hast, da auch quasi Mutti-Vati für alles? Oder ist das so ein bisschen europäisches Denken, dass in anderen Ländern da nicht so viel Man- und Woman-Power dabei ist? Weil Faktor Geld ist ja schon ein großes Thema. Ich meine, im indischen Fußball ist sicherlich nicht so viel Geld wie im europäischen Vereinsfußball, gerade jetzt auf der Ebene Bundesliga, Premier League und. Da musst du schon viel selbst übernehmen, oder?
Jein, Dominik. Ich glaube, außer meiner Station in Neustrelitz, wo ich wirklich viele Dinge selber gemacht habe. Damals mit Oliver Bornemann, der hat den Kader strukturiert und ich war Trainer, auch Individualtrainer, Mentaltrainer. Wir hatten zwar auch da auch von angefangen mit Marco Weißhaupt zusammen, wo mein Co-Trainer war, hatte da ab und zu mal einen Athletiktrainer, haben aber wirklich sehr viel Zeit auch mit der Mannschaft verbracht, den Verein entwickelt und sehr Meister geworden damals in Neustrelitz, wirklich mit einem ganz kleinen Staff. Und dann bin ich nach Wolfsburg gewechselt und musste erstmal mit einem hauptamtlichen Athletiktrainer, Videoanalysten arbeiten und dann quasi das ganze Programm-Sharing zu betreiben. Das musste ich auch erstmal lernen, Dinge abzugeben im sportlichen Bereich. Gerade wenn du viele Dinge selber unter Kontrolle haben möchtest, da habe ich halt auch gelernt, Aufgaben abzugeben. Und dann habe ich eigentlich so in meinen ganzen Stationen darüber hinaus, von Neustrelitz angefangen, über Wolfsburg, hatte ich eigentlich immer Trainerteams so mit ab 5 oder 6 Mann bis zu 7, 8 oder 10 Mann. Gerade in Indien war es eine sehr große Gruppe, wo ich einen großen Mitarbeiterstab hatte oder bei Al-Arabi. Und das haben wir aber auch in Albanien gehabt, im ersten Jahr etwas kleineren Trainerstaff mit um das Trainerteam herum. Aber am Ende des Tages kommt es ja immer darauf an, hast du ein kleines oder größeres Budget. Ich glaube, ich sehe mich heute mittlerweile ja auch als Trainer. Du musst halt einfach so breit aufgestellt sein. Gerade Mitarbeiterführung ist unheimlich wichtig, Kompetenzen abzugeben, sie zu kontrollieren, ein klares Leadership zu haben, ein grundsätzliches großes Programm zu haben und gut aufgestellt zu sein, dass im Fußball einfach alles abgedeckt ist. Und umso mehr Mitarbeiter du hast, umso mehr musst du kontrollieren, das ist auch klar. Und das habe ich aber gelernt in den letzten Jahren, in den jeweiligen Kompetenzen zu arbeiten und halt auch Mitarbeiter mitzuführen, sie auf diesem Weg, auf das gemeinsame Ziel halt dann auch mit zu unterstützen und dann gemeinsam was aufzubauen. Und das ist halt wirklich auch echt von Verein zu Verein unterschiedlich, wie viele Positionen da vergeben werden.
Ist es dein großer Traum, in Deutschland nochmal Trainer zu sein im Profibereich? Oder sagst du, ich favorisiere lieber weiter den Weg, noch in anderen Nationen Trainererfahrung zu sammeln als nächstes?
Also ich schließe Deutschland definitiv nicht aus. Aber ich weine dem jetzt aber auch nicht hinterher, wenn in Deutschland jetzt keine Position aufgehen sollte. Wichtig ist, denke ich, dass du halt als Trainer eine klare Spielidee hast, Marktkenntnisse hast und dass du halt eine Mannschaft führen kannst. Und dann ist es im Fußball, finde ich, ein absoluter Mehrwert, wenn du das auch landesübergreifend machen kannst. Du brauchst, wie ich es schon vorher gesagt habe, halt einfach ein großes Spektrum an Know-how und an Netzwerk. Und dann bist du natürlich nicht eingeschränkt, wenn du nicht nur in Deutschland arbeiten kannst, sondern das ergeben sich halt unheimlich viele Möglichkeiten. Du lernst die Welt kennen, den Fußball kennen, in unterschiedlichen Ländern zu arbeiten, Kulturen, Religion etc. pp. Wobei es natürlich in Deutschland schon auch schön wäre, zu arbeiten in der Muttersprache, da wo ich aufgewachsen bin, da wo ich auch selber Fußball gespielt habe. Aber es ist so, wie es ist, und ich muss gewisse Dinge akzeptieren und kann Dinge auch nicht verändern, wie sie sind.
Dinge so annehmen, wie sie kommen letztendlich. Und so ging
Richtig.
es dir ja auch in den Stationen vorher. Du hast ein bisschen rauskriegen lassen, auch vorher, dass du einfach auch aufgrund der Nationen, der Kulturen, immer wieder auch mit emotionaleren Kulturen als vielleicht jetzt mit der deutschen Fußballkultur oder generell deutschen Nationen zu tun hattest. Wenn ich gerade an Albanien denke, kann ich mir vorstellen, dass einfach die Leute emotionaler reagieren? Ist das ein Klischee? Beziehungsweise auch, nimm uns da mal mit, wie du mit dem Thema Emotionalität bei deinen Mitmenschen als Trainer umgegangen bist, was auch deine Learnings waren, um das vielleicht auch zu nutzen oder auch im richtigen Moment zu drosseln. Denn ich meine, wir alle als Trainer haben mal einen ruhigeren Spielertyp, mal einen emotionaleren Spielertyp, aber gerade wenn es Teil einer Kultur ist und du vielleicht mehrere Spieler hast, kann es ja Stärke oder auch Schwäche sein.
Auf jeden Fall. Also du musst, und das habe ich halt auch gelernt, als Trainer immer die Kontenance zu bewahren und in Balance zu sein. Es gibt manchmal einfache Themen, es gibt manchmal schwierige Themen. Da hilft dir natürlich deine Erfahrung, Umgang, selber auch Kinder zu haben, in unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Mentalitäten gearbeitet zu haben. Wichtig ist, glaube ich, dass du so viel Ahnung hast, mit Menschen umzugehen. Menschenführung ist so eine Sache. Beste Beispiel ist, glaube ich, gerade in muslimischen Ländern, wenn sie fasten und ihren gewissen Glauben halt Gott schenken. Und das ist ein ganz heikles Thema. Da brauchst du ganz viel Fingerspitzengefühl. Das hatte ich jetzt in den letzten Jahren immer wieder, egal ob das jetzt in Indien, in Kuwait oder in Albanien war, dass du Phasen drin hast, Perioden hast, wo der Mensch, der Gläubige halt einfach seiner Religion nachgeht und dann quasi in seiner Welt lebt und da quasi Dinge zu akzeptieren, obwohl du sie grundsätzlich als Trainer nicht akzeptieren kannst, weil du Regeln hast, du hast Prinzipien, du hast Pläne und sie werden gekreuzt durch das Fasten, um es mal zu konkretisieren. Da musst du wirklich ein ganz starkes Mindset haben und Dinge klar ansprechen. Aber du musst vorher halt auch mit dem Spieler reden, dass die Abläufe nicht gestört werden. Und da musst du halt eine offene Kommunikation führen. Da kannst du nicht sagen, so, lass uns einfach laufen, weil da kommen die dann zum Meeting vor dem Spiel oder kommen sie nicht und denken sich, sie können jetzt mal eine halbe Stunde länger schlafen, ne, weil sie morgen schon um 4:30 aufgestanden sind, ne, und sich da was reingehauen haben, statt mittags zum Lunch, ne, weil sie halt tagsüber nichts essen oder trinken dürfen. Und da gehört wirklich ein Mindset dazu, was du unter Kontrolle haben musst. Ansonsten kannst du dich da wirklich in die Nesseln setzen.
Wie schwer ist dir das gefallen, dich an diese Kulturen und Mentalitäten anzupassen?
Ja, am Anfang musste ich natürlich kämpfen, damit umzugehen und gewisse Dinge akzeptieren, wie sie sind. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Dinge vorher quasi anzusprechen, dass wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist es zu spät. Deswegen musste man im Grunde genommen immer vorausdenkend, ne, also quasi auch als Trainer antizipieren, genauso auch als Spieler. Weil wenn du Antizipationsfähigkeit hast, dann bist du meistens im Vorteil. Und wenn du Dinge auf dich zukommen lässt, ist dann immer schwierig, wenn du sie vorher dann aber auch dann durchgehst, was eventuell auf dich zukommen könnte oder was auf dich zukommen wird, dann kannst du damit besser umgehen.
Situationen, in denen du gemerkt hast, hey, das sind jetzt hier Dinge auf dem Trainingsplatz oder auch drumherum in den Abläufen. Die haben hier in Wolfsburg in Neustrelitz funktioniert, aber die funktionieren hier in Chennai oder bei Al-Arabi oder Pflastern gar nicht.
Also nicht, wenn es normale taktische Einheiten sind oder fußballspezifische Geschichten, sondern wirklich, wenn das Mindset nicht da ist, wenn der Spieler müde ist, weil er nicht geschlafen hat, oder weil er persönliche Probleme hat. Das möchte ich gerne vorher halt wissen, damit ich das auch einschätzen und einordnen kann. Genauso auch Thema Verletzungen. Brauchst einen sehr, sehr engen Draht zur medizinischen Abteilung, zu deinen Physios, zu deinen Ärzten, damit du klar auch abstecken kannst, ist jemand leistungsfähig und kann er die komplette Belastungssteuerung quasi umsetzen oder muss ich Abstriche machen? Und wenn ich das vorher weiß, kann ich natürlich besser, viel besser einordnen. Und kann da viel, viel besser umgehen, kann aber auch dann vorher schon intervenieren und auch mit dem Spieler sprechen. Deswegen ist es also so wichtig, dann halt auch mit den Spielern und auch in den einzelnen Abteilungen gute Kommunikation zu führen, dass du als Trainer nicht überrascht wirst. Immer
Was
schlecht.
passiert letztendlich? Ja, das war also in der Tat schlecht. Ich komme ja aus dem Jugendfußball. Mich würde auch noch interessieren, wie du den Nachwuchsfußball zum Beispiel in Albanien, Indien siehst. Man kommt ja dann mit gewissen Informationen in Ländern an, bevor man noch keine Erfahrung gesammelt hat. Warst du teilweise positiv überrascht, negativ überrascht? Auf welchem Stand, gerade wenn du jetzt so siehst, okay, du hast schon NLZs in Deutschland gesehen, auf welchem Stand, was sind die Besonderheiten letztendlich dort auch? Oder wie nimmst du jeweils oder wie hast du da jeweils den Nachwuchs wahrgenommen?
Und das Schöne ist ja, man ist hier aufgewachsen, man hat hier in den 80er, 90er Jahren selber schon im Jugendbereich Fußball gespielt. Man hat Deutschland wachsen sehen, man hat die Leistungszentren wachsen sehen, die Struktur, die Kompetenzen, das neue NLZ-Programm, die Leistungszentren, die ja eingestuft werden in Kategorien etc. Man hat selber schon an Strukturen gearbeitet und kann das heute, glaube ich, sehr, sehr gut einordnen, wo wir in Deutschland stehen. Dann habe ich natürlich die Vergleiche im Ausland. Dinge laufen ja so, wie sie laufen, aufgrund ihrer Vergangenheit. Und wir können, glaube ich, stolz sein in Deutschland, dass wir da was aufgebaut haben über Jahrzehnte und können natürlich heute davon profitieren. Andere Länder sind noch meilenweit entfernt, um nicht zu sagen Lichtjahre, weil auch dort wird gearbeitet, auch dort gibt es Strukturen, aber teilweise auch sehr, sehr armselige. Fängt bei den Spielern an, die weniger ausgebildet sind, oder Trainer, oder bei den Bedingungen keine Plätze zum Trainieren, trainieren dann teilweise mit vier Mannschaften auf einem Trainingsplatz, mit kleinen, großen Toren oder mit gar keinen Toren etc. pp. Und müssen dann quasi auch im Wettbewerb dann auf einem normalen Feld spielen. Und das war gerade in Albanien jetzt der Fall, wo die Strukturen halt wirklich nicht so dolle sind, oder gerade auch in Indien, wo die Spieler teilweise morgens um 5 Uhr trainieren, weil die Witterungsverhältnisse dann einfach so sind. Also die Zeiten und Bedingungen verändern dementsprechend die Abläufe während des Tages oder während der Woche. Und das, was für uns Deutsche normal ist, ja, ist vielleicht im Ausland überhaupt gar nicht normal oder halt anders. Und Fakt ist auf jeden Fall, wenn du halt einfach, ich würde es einfach mal sagen, wenn du Fußball anfängst mit 5, 6, 7, 8 Jahren, und du kommst dann halt erst mit 15 Jahren dann zum Fußball und hast vorher nicht an der Koordination oder an der Technik gearbeitet, dann wirst du halt nie der Fußballer, den du vielleicht geworden wärst, wenn du mit 5 Jahren angefangen hast, Fußball zu spielen und tolle Bedingungen gehabt hättest oder auch gute Trainer. Natürlich wird das Talent auch irgendwo in die Wiege gelegt. Gerade im Ausland gehen auch Familien ganz anders um, weil die Struktur einfach nicht so ist, dann nehmen sie viele Individualtraining, Einzeltraining oder gehen halt dann auch mit den Kindern ins Ausland, ja, um eine bessere Ausbildung zu bekommen. Fakt ist auf jeden Fall, gerade in den Ländern Albanien und in Indien sind sie mit Jugendfußball noch ziemlich weit hinterher. Ich würde mal so sagen, so 10, 15, 20 Jahre teilweise hinterher. Und da braucht man sich natürlich dann auch nicht wundern im Profifußball, dass dann nichts nachkommt.
Schwer dann auch zu integrieren. Ich meine, du bist dann erst Mannschaftstrainer und hast ja sicherlich auch die Ambitionen, dann junge Spieler in den Kader zu integrieren, wenn die Qualität dementsprechend aber noch nicht da ist, dass sie nicht auf dem Niveau sind. Wird schwierig, aber wenn du es ranken müsstest, jetzt mal die vier Länder, wo du warst, Nordmazedonien, Kuwait, Albanien und auch Indien, 1 bis 4 von den Nachwuchstalenten, die du vorgefunden hast im Verein beziehungsweise im Land, was würdest du auf 1 ganz oben beziehungsweise 2, 3, 4 ranken?
Weißt du, Dominik, es geht ja meistens immer Zeit. Wie viel Zeit hast du? Und du kannst ja nicht hingehen und sagen, Deutschland ist klar Nummer 1, dann hast du Albanien, Indien und Kuwait oder wie auch immer, Nordmazedonien etc. pp. Sondern wie viel Zeit hatte eigentlich das Kind, um sich zu entwickeln? Und wenn man jetzt zum Beispiel im letzten Jahr, ich hatte 2 Spieler, die wurden halt vom Präsidenten protegiert, die hatten keine 10 oder 12 Jahre Ausbildung und die sollte ich aber integrieren in den Profifußball. So, das geht natürlich nicht. Muss ich aber. Ansonsten hätte ich halt eine Ansage bekommen. Das war das, glaube ich, das erste Mal, dass ich dann Spieler trainiert habe, die keine vernünftige Ausbildung hatten. Damit auch klarzukommen, ist nicht so einfach. Wenn du grundsätzlich keine Minimum 10 Jahre Ausbildung hast im Jugendbereich, wird es schwer, halt im Profifußball zu landen. Und dann dementsprechend hast du deine Kategorien 1, 2, 3, 4, wo du dann selber dich wiederfindest. Deswegen sind wir ja in Deutschland in der Ausbildung die Nummer 1 mit den großen Ligen, wie mit der Premier League oder Frankreich, Spanien oder Portugal, Italien etc. pp. Weil halt einfach die Jugendspieler eine ganz andere Länge der Ausbildung genießen können, als gerade in Indien und Albanien, wo die Strukturen komplett anders sind.
Ja, das verstehe ich. Mir geht es nur um den Status quo, um einfach mal so eine Einordnung auch zu haben. Deshalb rank gerne mal 1 bis 4, einfach der Status quo der U19-Spieler oder U18-Spieler, je nachdem, wie weit dann die Jugendmannschaften auch ging, die du gesehen hast bei euch im Verein, beziehungsweise generell und für dein Gefühl, weil jetzt, keine Ahnung, mich würde es jetzt überraschen, wenn jetzt Kuwait auf der 1 wäre, aber das kann auch mich einfach überraschen, weil ich bislang mich 0,0 damit beschäftigt habe. Deshalb, glaube ich, interessiert es auch alle Hörer, einfach weil du in den 4 Ländern mal gearbeitet hast und einen ersten Eindruck gesammelt hast.
Dominik, das ist ja das Schwierige dabei. Auch Dokumentationen und Arbeiten am Computer, was ja für uns normal ist, das ist im Ausland teilweise halt nicht normal. Und wo gibt es Datenbanken? Und wenn Vereine von mir etwas verlangen, ich kann aber Spieler aus dem Jugendbereich überhaupt gar nicht kategorisieren, weil es da keine Dokumentation gibt, da gibt es keine Datenbank, da gibt es keine Informationen, was sie die letzten 10 Jahre gemacht haben. Da kann ich unheimlich schwer gewisse Dinge nachvollziehen. Und deswegen sage ich halt einfach, du hast deine Top-Ligen, und dann kommt echt lange nichts. Ja, so. Und dann hast du die Kategorie 2, 3, 4, wo sich alles andere einreiht. Und dann gibt es immer wieder auch Talente, die den Unterschied ausmachen, die halt einfach mehr Talent in die Wiege gelegt bekommen haben. Das ist ja nicht nur im taktischen Bereich, das sind dann also quasi die physischen Voraussetzungen, die mentalen Fähigkeiten. Es sind einfach so viele Dinge, die damit reinspielen, wie du den Spieler quasi benoten oder beurteilen würdest. Und da sind wir halt ziemlich weit vorne. Und das versuche ich halt auch im Ausland teilweise halt den Leuten zu erklären, dass wenn ein Spieler aus dem Jugendbereich rauskommt, ja, dann wollen die sofort, der ist in der U19 und der muss sofort in der ersten Mannschaft spielen. Am besten gleich Minuten bekommen, am besten gleich einen Marktwert bekommen, etc. pp. Aber wenn er komplett 10 Jahre eine ganz andere Ausbildung bekommen hat als der Spieler in Deutschland, dann sind es halt 2 verschiedene Welten und dann haben wir ein Problem. So, aber das Problem wollen die meistens nicht hören, sondern die wollen immer, ja, dass man daraus was macht und das versuche ich, aber ich habe halt auch keinen Zauberstab, wo ich aus dem Ackergau ein Rennpferd mache.
Würdest du sagen, dass in den Ländern, die wir jetzt angesprochen haben, Talent als für so einen Jugendspieler noch wichtiger ist als die Arbeitsmentalität, weil die Fördermaßnahmen einfach nicht auf dem Level sind, wie es jetzt hier in Deutschland ist?
Absolut. Ich würde es natürlich wünschen, ne, für Länder, dass da mehr investiert wird, gerade über den Verband oder über die FIFA, ne, weil es gibt ja das große Geld, was immer wieder in die großen Vereine gesteckt wird, durch diese FIFA, neue FIFA-WM oder durch die Nations League, die erst vor ein paar Jahren quasi auf den Markt gekommen ist, etc. pp. Und dass die Mannschaften immer wieder mehr Geld verdienen, dann würde ich mir wünschen, dass halt mehr im Grassroot-Bereich mehr investiert wird, Grundlagen errichtet werden, Spieler zu entwickeln, Trainer zu bezahlen, gleichwertig zu bezahlen, gerade im unteren Jugendbereich, die es wirklich schwer haben, ne, mit solchen Talenten zu arbeiten, weil sie teilweise auch kein Material haben, keine Bälle haben. Und da würde ich mir wünschen, dass da ein Programm entwickelt wird, gerade solche Länder halt ein bisschen intensiver zu unterstützen.
Nicht nur Strukturen, sondern einfache Dinge dann auch zu verbessern. Lass uns nach dem Aspekt Jugendfußball zum Abschluss nochmal die Zeit nutzen, zu reflektieren und auch nicht darüber zu sprechen, was irgendwie sich andere Länder von Deutschland abgucken könnten, sondern mal zu switchen. Was kann sich denn der Fußball in Deutschland abschauen von den jeweiligen Fußballnationen, in denen du warst? Und da würde ich ganz gern auch mal die vier Nationen nochmal, über die wir eben gesprochen haben, wo du dich noch nicht zu einem Ranking getraut hast oder nicht wolltest, nochmal nehmen und sagen, was kann sich denn der Fußball in Deutschland zum Beispiel von der Fußballnation Albanien abschauen?
Oh, das ist echt eine schwierige Frage, Dominik. Wenn du teilweise Lichtjahre entfernt bist, ich glaube, Dominik, grundsätzlich kann ich dir eine Antwort darauf geben. Grundsätzlich der Umgang damit, mit anderen Ländern. Weil, klar, Kind der Bundesliga, ich habe Jugendbereiche in Deutschland durchgemacht, vom kleineren Verein zum größeren Verein, bin immer Profi geworden. Und kenne ich Strukturen in Deutschland. Und ich weiß, auch teilweise in Deutschland weiß ich, wie die Menschen hier ticken, oder ich weiß, wie die Menschen ticken. Das, was ich kenne, darüber möchte ich diskutieren. Das, was ich nicht kenne, ist erstmal, wird erstmal Skepsis gezeigt. Und das ist ja völlig normal. Wir haben den größten Fußballverband in Deutschland auf der Welt. Wir haben so viele Vereine, wir haben im Prinzip, wir sind beschäftigt mit uns selber. Ja, so, was auch teilweise wirklich gut ist, aber dabei vergessen wir teilweise über den Tellerrand hinauszuschauen oder nur so weit, wie wir müssen. Ja, so, ich kann halt einfach sagen, es wird auch in anderen Ländern Fußball gespielt und es wird auch in anderen Ländern gibt es tolle Spieler und Trainer, auch Stadien und auch Möglichkeiten zu arbeiten. Und das sollte einfach heißen, dass wir einfach ein Stück weit mehr offener sein sollen mit Bewertungen von anderen Ländern und von Trainern und ein bisschen mehr Respekt gegenüber zollen und auch die gewisse Wertschätzung und dass wir halt einfach gewisse Dinge ein Stück weit auch ein bisschen globaler sehen und uns halt dementsprechend nicht nur darauf verständigen, dass wir halt die beste Nation sind und dass wir die besten Strukturen haben, ja, einfach auch mal ein bisschen mehr Demut zeigen und uns halt dementsprechend nicht despektierlich gegenüber anderen Ländern verhalten.
Und einen gewissen Weitblick mitbringen. Den haben wir jetzt in den zwei Folgen und den, ja, ich sag mal so, mittlerweile zusammengenommen, knapp 90 Podcast-Minuten, Teil 1 und Teil 2, auf jeden Fall, zumindest auf die Länder, in denen du tätig warst, gehabt. Danke dir, Thomas, an der Stelle. Falls ihr zugehört habt und bis zum Ende jetzt noch eine Frage offen geblieben ist, dann schreibt mir doch gerne auf den Social Media Kanälen von From Coach to Coach oder kommentiert unter die Podcast-Folgen. Wir können auch im Nachgang alle möglichen Fragen klären. Und ja, wenn sonst noch Themen, Aspekte euch interessieren, immer wieder her damit, denn der Podcast lebt ja auch weiter und lebt auch von Themen, Ideen von euch. Und wie gesagt, an der Stelle, Thomas, dir nochmal vielen Dank, viel Erfolg bei den nächsten Abenteuern, auch wenn sie noch nicht feststehen, aber da bin ich mir sicher, die kommen zeitnah. Und ja, mal gespannt, wie sich dann auch deine Idee von Fußball und deine Art von Führung weiterentwickelt im Laufe der Jahre.
Dominik, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, bei dir mein Gedankengut zu lassen. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja, freue mich auf jeden Fall auch auf Feedbacks von den Leuten.
Schönes Schlusswort. In dem Sinne sagen wir auch Tschüss und Adios. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.